Unverfroren fröhlich mit
Kleis,
Folge
51.
Da sind wir einen Tag zu spät.
Ja, warum?
Ich hatte gestern wieder einen herrlichen Arzttag. Mhm. Irgendwo rumsitzen, teilweise in sehr knappen Krankenhaushemdchen. Sexy, ja. Look, hinten offen, vorne hochgeschlossen. Ganz hübsch.
In sehr finsteren Ecken, ja?
In sehr finsteren Ecken, eben nicht im Parterre, sondern so eins drunter.
Souterrain ist
so
das,
eigentlich schon so Keller, Souterrain, mhm. Irgendwas.
Ohne Fenster natürlich.
Wo überall in Betten Menschen liegen in diesen Hemdchen, andere sich gerade umziehen.
Vielleicht auch schon ein paar vergessen wurden, die schon seit 2 Wochen oder letztem Jahr oder so. Ja.
Und man sitzt da in diesem vorne hochgeschlossen, hinten aufreizend offen. Und denkt so,
jetzt auch alles egal.
Ja, also man wird so ein bisschen defätistisch.
Ja.
Ja, scheiß drauf, was soll's.
Das ist absolute Ausnahme.
Also da habe ich jedenfalls sehr viel Zeit verbracht und deswegen, du hattest Papa.
Ich hatte Papa und ich hatte ein Interview mit einem Professor der Augenheilkunde, was sehr interessant war, aber wir hatten quasi komplementäre Termine. Als du Zeit gehabt hättest, hatte ich keine und so weiter.
Ja,
ja, jetzt sind wir ja da, ein Tag ist ja noch
zu. Und hast du irgendwas gelernt zum Thema Auge, was wirklich für uns alle ein, wie sagt man heute, Game Changer ist?
Also man muss sich viel mehr um die Augen kümmern, also auch wenn man denkt, ist ja alles fein, weil wir alle sehr viel vor den Bildschirmen setzen, also die Augen befeuchten. Künstlich sozusagen ist wahnsinnig wichtig und ganz regelmäßig zur Vorsorge gehen. Also Augendruck messen lassen, die Sehschärfe, weil das die Sache nicht besser macht. Früher hat man ja gesagt, das Auge ist ein Muskel und man soll sich nicht so anstellen mit so ein paar Minus- oder Plus-Dioptrien. Das lässt sich trainieren wie auf einer Handelbank.
Aber sagen das auch heute noch Leute.
Nee, das stimmt aber nicht.
Ja. Also geht zum Augenarzt, lasst alles checken,
genau.
Auch wenn ihr zufrieden seid. Und gerade, ich muss auch sagen, bei diesem Wetter, ich habe neulich gesagt, ich habe ja Kontaktlinsen. Oh, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so müde Augen, als würde es so zudrücken. Und dann hat mir jemand anders, der auch über 10 Dioptrien hat, also wir waren in einem Leidensgenossen-Gespräch,
ein Club.
Also mein Ex war das sozusagen. Mhm. Wir sind ja alle sehr maulwurfsichtig. Mhm. Und dann sagt er, das kommt von dieser trockenen Heizungsluft. Das trockene Auge will zumachen, damit es befeuchtet wird.
Und man sitzt ja immer, die meisten Aktivitäten beim Schauen heute sind auf kurze Distanz. Und er sagt, wenn man es vergleicht zu früheren Generationen, und die sind die Augen heute permanent im Einsatz und ständig unter Stress, also haben dauernd was zu tun.
Also wir sollten einfach mehr mal den Blick in die Ferne schweifen lassen.
Genau, und nichts Spezielles.
Einfach mal so rausschauen.
Genau, in den Garten,
wenn ich
in die Luft.
Gucke, schaue ich auf fremder Leuts Garagen, das ist mittelschön, aber okay.
Ja.
Ich lasse den Blick.
Vielleicht finden die Augen es entspannt.
Ja, die Augen. Ja, ich muss mich auch beschäftigen, weil ich... Ta-ta-ta-ta, Trommelwirbel, ich bin sehr stolz, denn ich rauche nicht.
Du warst wirklich eine der letzten, du bist jetzt von den 3 letzten Raucherinnen eine und alle 3 haben interessanterweise, obwohl ihr ja miteinander gar nichts zu tun habt, in den letzten Wochen aufgehört zu rauchen.
Ich muss sagen, ich habe schon lange aufgehört, konventionelle Zigaretten zu rauchen und habe es mir schön geredet mit den E-Zigaretten. Und habe gesagt, ja, die sind nicht ganz so schädlich. Gut, sie sind schon schädlich. Dann habe ich jeden zweiten Tag meine Mutter. Das Rauchen ist gar nicht gut für dich, Susanne. Mhm. Was soll man da sagen? Sie hat ja recht.
Man denkt, mein Rieseneinwand, das wusste ich noch
nicht. Mist. Ich muss sagen, Nikotin war immer meine Droge. Man kann eigentlich sagen, ist meine Droge. Jetzt bin ich nur gerade nicht abhängig. Ich habe überall E-Zigaretten.
Ja, gut,
geraucht.
Das ist halt das beim, wer ist es, Vapen?
Ja.
Das, der Vorteil oder der Nachteil, dass man das ja wirklich überall machen kann.
Nein, eigentlich nicht.
Aber heimlich, man kann viel leichter heimlich vapen als heimlich rauchen.
Ja, das stimmt. Ich muss wirklich sagen, ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe ehrlich überall gevaped. Heimlich im Restaurant. Mhm. Ich hatte extra so E-Zigaretten, die nicht so einen Dampf machen.
Mhm. Manche halt, den hier, manche halt.
So aufladbar, Qualen, damit ich auch ökologisch nicht so abkacke. Hm. So habe ich gedacht, ich habe aufladbare und mache mir da mein eigenes Liquid rein, bla bla bla. So, also ich habe überall geraucht, wo es einfach nur ging. Mein Körper war, glaube ich, immer schön geflutet mit Nikotin. Mhm. Nachts natürlich nicht, weil da habe ich ja geschlafen.
Ja.
Aber das war die einzige Auszeit.
Aber du hast wahrscheinlich auch gleich morgens wieder.
Ja, total.
Sofort als erstes.
Weil der Körper ist ja dann leer und dann denkt man, oh, ich muss sofort rauchen.
Ja, kenne ich.
So, und also habe ich irgendwie vor 4 Wochen habe ich gedacht, ich sollte aufhören. Und dann habe ich kurz gedacht, aufhören. Ich rauche, seit ich 16 bin. Gut, als Schwangere habe ich nicht geraucht. Du kannst ja nicht wie so ein Assi an der Bushaltestelle im 8. Monat stehen und da eine durchziehen.
Obwohl ich war mal im Krankenhaus in der entsprechenden Abteilung und da hat wirklich eine Schwangere geraucht, weil die so lange so viel geraucht hat. Damals hat man gesagt, dass sie soll jetzt nicht damit aufhören, weil das Kind sonst auch auf einen Entzug käme.
Ja, naja, weiß ich nicht.
Das ist aber ein skurriles Bild jedenfalls.
Ich glaube, heute ist es nicht mehr angesagt. Also dann habe ich auch immer eine Weile nicht geraucht, aber lange hat es nie gehalten. Nikotin war immer meine Droge. Und dann habe ich vor 4 Wochen darüber nachgedacht, es zu lassen. Weil ich ja auch so ein bisschen rumkränkle und so und dachte, das ist irgendwie auch keine gute Idee mit dem Rauchen. Und dann habe ich gedacht, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, obwohl ich ja willensstark bin. Eisbaden gehe und alle möglichen Sachen mache. Aber dann dachte ich, nee. Und dann habe ich so Gedankenspiele gehabt. Wenn du musst aufhören zu rauchen oder deinen kleinen Finger hergeben. Und dann habe ich nur gedacht, welchen, rechts oder links? Also, ich habe überhaupt nicht gedacht, auf keinen Fall gebe ich den her. Ja. Ich habe gedacht, ja.
Eine ordentliche Amputation unter Vollnarkose.
Ja. Ich habe gedacht, okay, aber dafür kann ich dann immer rauchen, gut, fein. Und dann habe ich gedacht, was gebe ich eigentlich für ein Bild? Aber ich stehe dann auch manchmal irgendwo draußen in so einer Ecke und ziehe an diesem Ding, was mir nochmal 7000 Falten mehr um den Mund beschert. Und dann habe ich irgendwie abends gedacht, ich glaube, ich lasse es mal. Mhm. Und das Erstaunliche für alle, die auch rauchen.
Es hat geklappt.
Das Erstaunliche ist, es ist nicht so schlimm, wie man denkt.
Naja, ich habe ja auch oft genug aufgehört. Ich fand es immer richtig schlimm.
Fandst du es schlimm?
Ja, ich fand es furchtbar. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht rauche.
Also, da weil das mein, so verknüpft
das
ist.
Das wird mein Hirn sofort leeren und es wird nie mehr irgendein Gedanke mehr Eingang finden. Und das Leben ist sinnlos, all die Raucherpausen, also Kaffeepausen, abends ausgehen ohne Zigarette war unvorstellbar. Und dann habe ich, was man ja damals hatte, mit diesen Pflastern rumhantiert und dann gab es mal Medikamente, die Lust auf Zigaretten dämpfen sollten. Und da habe ich alles gemacht, aber es hat nie funktioniert und ich habe mich richtig, richtig angestellt.
Aber guck mal, wie viele Jahre rauchst du schon nicht mehr?
Ich rauche jetzt 17 Jahre nicht. Ich habe aber aufgehört, als ich Blut gehustet habe.
Okay.
Ja,
ich habe gedacht, das ist natürlich schon ein eindrückliches Argument.
Ja, und ich war so unter Schock, dass dann wirklich, was du sagst, passiert ist. Ist das passiert, von dem immer alle geredet haben? Du kannst einfach so aufhören. Ich hatte überhaupt keinen Suchtdruck. Es hat mir nie mehr gefehlt. Ich war nie mehr in Versuchung. Das war ganz verrückt. Ich habe neben mir gestanden und habe gedacht, ah, das ist also das, von dem ich immer gehört habe und wo ich gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß?
Ich habe jetzt so gedacht, wow, ich könnte ja nach Singapur reisen, da darf man ja keine E-Zigaretten mitbringen und auch keine kaufen und
die
so.
Welt
da
wird ist
man
gleich fast, größer geworden.
Fast hingerichtet, wenn man solche Sachen macht. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja jetzt einfach auch einen Langstreckenflug könnte ich machen und hätte nicht die Sorge, dass man irgendwann mich erwischt, wie ich auf der Toilette oder unter der Decke im Sitz heimlich im Flieger rauche. Und dann jemand kommt und sagt, Frau Fröhlich, Sie steigen, wir landen zwischen, Sie steigen aus. Sie zahlen das alles. Ich hatte schon immer so Horrorszenarien im Kopf. Und wie gesagt, ich bin nicht stolz darauf. Aber ich bin so ein Suchti gewesen.
Ja, ich meine...
Und mit anderen Sachen gar nicht. Es ist irgendwie das Nikotin, das in meinem Hirn Großes bewirkt.
Jeder hat seine Privatlust, je nachdem, wo das andockt. Also ich glaube, für bestimmte Sachen bin ich auch total unempfänglich, aber...
Alkohol kickt mich nicht. Ja, aber was mich vielleicht noch kicken würde, wäre Spielen.
Nee, da bin ich auch.
Also so richtig...
So auf Spielbank.
Geldmäßig, ja. Also ich so das, zocken, das glaube ich, könnte ich mir auch noch vorstellen.
Aber du warst doch bestimmt schon mal in der Spielbank.
Ja, dann bin ich auch, habe ich das, was ich mit hatte...
Alles verspielt.
Da war ich Studentin, dann hatte ich so 200 Mark oder so. Fand ich schon ziemlich viel für das, was mein monatliches Budget war. Es war natürlich ratzfatz weg. Erst habe ich ein bisschen gewonnen, dann war es weg. Dann bin ich raus an Geldautomat. Der hat mir Gott sei Dank nur ein Huni gegeben. Bei mir war er nicht mehr zu holen auf meinem Konto. Und dann dachte ich, Susanne, das ist, glaube ich...
Ja, aber das ist der Unterschied.
Schlecht. Das lassen wir besser mal.
Ich war ernüchtert, weil das ja so schnell geht, dass du das Geld los wirst. Ich meine, du stehst da mit einem Bündel Schein und dann bist du... 5 Minuten ist alles weg.
Also Sucht ist schon... Ist ja auch ein interessantes Phänomen, finde ich. Also dass ich so ein Gewese um diese paar Züge aus dieser bescheuerten E-Zigarette...
Ja, aber ich
also wenn man es bei anderen sieht, denkt man ja, wie bekloppt seht ihr aus?
Ja,
ihr
alles,
zieht an diesen Ding.
Ist ja mit Alkohol, ist ja auch mit Essen zum Teil so. Ich war jetzt in Düsseldorf, ich hab mir eine ganz tolle Organisation angeguckt, 50-50 heißt sie, das ist so eine, die kümmern sich um Obdachlose, Wohnungslose und haben einen Teilbereich, der heißt Underdog, das heißt einmal in der Woche oder alle zwei Wochen kann man am Rheinufer als Obdach- und Wohnungsloser mit seinem Hund oder Katze hinkommen und kann die da kostenlos behandeln lassen.
Und von Tierärzten.
Von Tierärzten, die das ehrenamtlich machen, ja. Die dafür ihre Praxis schließen, die ja auch einen Verdienstausfall haben und so weiter. Und das sind, war ich total geflasht, was das für große Lieben sind zwischen den Herrchen, Frauchen und ihren Lieblingen. Also so eine wirklich wahnsinnig tiefe Beziehung. Und das andere sind natürlich, der ein oder andere ist auch auf Alkohol oder auf irgendwas. Ja, und dann habe ich auch mit der Sozialarbeiterin gesprochen, die ja auch einen tollen Job macht. Die sagt, klar sagt man, hör halt auf zu trinken. Ja, das sagt sich halt leicht, wenn man damit kein Thema hat, sowieso nicht, weil es eben nicht bei dir andockt. Und andere Leute, mein Mann kann 2 Zigaretten in der Woche rauchen, das war's. Ich muss aber, wenn ich rauche, gleich ein Päckchen rauchen. Wenn ich nur 2 rauchen könnte, würde ich auch nur 2 rauchen. Dann würde ich wieder anfangen, denke ich, ja. Also es lässt sich über andere Leute Suchtverhalten sehr leicht urteilen, wenn man sein eigenes ausblenden kann.
Ich finde, beim Rauchen ist es viel auch diese Haptik. Und was du vorhin gesagt hast, diese Gewohnheit an, da ich immer geraucht habe, kann ich nicht sagen, in diesen Situationen habe ich geraucht. Ich habe einfach immer geraucht. Aber ich habe auch eine Freundin, die auch gewaped hat. Mhm. Es war eigentlich eine der wenigen, mit der ich immer mich ausgetauscht habe, auch über neue Vapes zum Aufladen und so weiter. Das ist ja, sind ja dann Fachgespräche, die man nicht mit jedem führen kann. Und die hat dann gesagt, die Susanne hört auf, dann höre ich auch auf. Mhm. So, also wir zwei tauschen uns manchmal aus und du hast so diesen automatischen Griff irgendwie in die Tasche.
Ja.
Und denkst so, ach so, ja, ach Mist, ich rauche ja gar nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich Momente, wo ich so denke, ja, ich bin nicht mehr abhängig jetzt. Ich bin natürlich im Kopf schon noch abhängig.
Ist das. Ich habe ja einen Freund, der ist Suchttherapeut und der hat in der Klinik gearbeitet, lange für Alkoholkranke und andere Substanzen. Also keine Drogen in dem Sinne, sondern auch Tabletten und so. Und der sagte, der Grundfehler ist zu sagen, ich bin stärker als die Sucht. Man macht es richtig, wenn man sagt, die Sucht ist immer stärker. Ich behalte den Respekt. Ich erhebe mich nicht darüber.
Ja, deswegen sage ich, ja. Wahrscheinlich werde ich immer abhängig sein davon, wenn ich dem Nikotin auch nur einen Fuß in meine Richtung gestatte. Ja. Jetzt musst du mal kurz weiterreden und ich gucke an der Tür.
Ich erzähle von meinem Entzug. Ja. Also ich habe kurz gedacht, dass ich ganz schlimm Krebs habe und dann auch noch selbst schuld bin, weil ich so viel geraucht hatte. Deswegen war es auch ein Akt der Demut, aufzuhören.
So, das war jemand, der wollte mal kurz Hallo sagen und hatte schon so eine Mappe unterm Arm. Ich glaube, wo ich für irgendwas unterschreiben soll, ja, für die nächsten 30 Jahre. Mhm. Ich habe nur streng gesagt, ich arbeite.
Ja, du arbeitest. Ja. Eine der wenigen, die noch richtig arbeitet.
Ich arbeite.
Ja. Ja. Naja, aber jetzt kommst du gut zurecht. Kein Hieper, wie man so sagt.
Ich habe manchmal so einen Gedanken, dass ich denke, auch jetzt, also gerade wenn man so ein bisschen, wenn man sehr beschäftigt ist, nicht so. Mhm. Aber wenn du so auf dem Sofa liegst und was liest, und denkst du, was habe ich eigentlich sonst hier immer noch gemacht, gegessen? Mhm. Kann man ja. Mhm. Und ich esse auch ein bisschen mehr, das merke ich.
Ich kann sagen, ich habe ja mehrfach aufgehört. Ich habe jedes Mal 10 Kilo zugenommen, aufgespeckt.
Und ja, das Nikotin verbrennt natürlich auch ein bisschen.
Mhm. Und es dämpft den Appetit auch.
Also so 200 Kalorien am Tag, sagt man, macht es Nikotin. Die könnte man natürlich durch einen strammen Spaziergang auch erwirtschaften oder durch was auch immer.
Mhm, auch noch.
Häuslich im Flickflack oder keine Ahnung. Aber am Ende ist es ja bei Nikotin oder Alkohol oder bei diesen Sachen so, du kannst rein theoretisch es einfach für immer lassen.
Ja.
Bei Essen ist es ja was anderes. Also wenn du eine Esssucht hast, essen musst du.
Aber ich finde auch, es gibt ja dann auch bei den Nicht-, es gibt ja so militante Nichtraucher, die dann quasi noch einen Raucher, der irgendwie 500 Meter weiter steht, anbrüllen auf die Entfernung, was ihm einfällt, passiv rauchen und so weiter. Das finde ich dann, also ich finde, man muss auch nicht rauchen können und es ertragen können, dass jemand raucht nebendran.
Ja, aber
du brauchst, so ist das mit dem Essen halt ähnlich.
Ja, so. Aber ich finde, bei dem Rauchen, manchmal hilft es auch, wenn du dabei bist, dir das halt abzugewöhnen oder wenn du dich bestärken willst in deinem Vorhaben, zu sagen, wie ätzend das eigentlich ist, wie das stinkt. Oder wenn ich jemanden sehe, der dann da so steht und es qualmt so und es stinkt so, dann denke ich, das warst du ja auch. Ja, das hast du auch gemacht. Und ich verachte dann nicht diese Person, aber
den Moment ist es.
Ich rüge mich quasi selbst und sage, warum hast du das gemacht?
Ich weiß, warum ich es gemacht hat.
Ja.
Ich finde, ich habe ja auch sehr lange geraucht. Klar ist, was mich, glaube ich, dann am meisten genervt hat, diese Abhängigkeit, nicht einfach sagen zu können, jetzt ich rauche 2 Tage nicht und dann rauche ich wieder. Also, dass mich etwas so im Klammergriff hatte. Aber ehrlich gesagt, haben viele damals noch geraucht und dieses nach Nikotin riechen oder so, das war jetzt kein Exotenmerkmal.
Ich muss sagen, neulich hat eins meiner Kinder gesagt, der Duft meiner Jugend, ich schäme mich auch für das, er hat gelacht, also mein Sohn war es, er hat gesagt, der Duft meiner Jugend ist Gauloise-Rot.
Echt?
Ja, und dann habe ich gesagt, okay.
Also ich finde ehrlich gesagt, ich habe ja viel länger, also ich rauche schon sehr lange nicht und du hast ja sehr lange noch Zigaretten geraucht. Ich fand ehrlich, bei dir hat es eigentlich nie nach Nikotin gerochen.
Ja.
Das ist ganz verrückt und du selber.
Ich glaube, die Kinder sagen es auch nur, damit ich einen Hauch von schlechtem Gewissen habe, um die Verhältnisse so gerade zu rücken wahrscheinlich. Vielleicht war es auch ein bisschen so. Aber ich muss auch sagen, das Unrechtsbewusstsein, es haben wirklich sehr viele Menschen geraucht. Ja, jeder wusste, das ist nicht wirklich gesund und gut. Aber ja, es hat irgendwie auch Spaß gemacht.
Ja.
Ich glaube, du bist halt schon einen Schritt weiter. Du kannst dieses Gift sehr viel wohlwollender sehen und sagen, ja, das war schon schwer. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn das einer macht und so. Nee. Ich muss mich noch ein bisschen
Du musst dich motivieren.
Reinsteigern.
Ja, bei mir war ja auch ein bisschen andere. Ich hatte wirklich einen Schock. Weißt du, ich habe gedacht, so, jetzt habe ich einen Krebs, der schon blutet, weil man weiß, Lungenkrebs ist ja an sich unauffällig und so, aber der ist jetzt schon so weit fortgeschritten, dass er sich meldet und jetzt bin ich bestimmt bald tot und bin auch noch selbst schuld dran. Da war Feierabend.
Ja, das ist so ein Krebs, vor dem man fast noch einen Ticken mehr Angst hat, weil jeder sagen wird, ja gut, 20 Jahre hat die an jeder Haltestelle überall.
Genau. Okay. Ja, das Mitleid würde sich in Grenzen halten. Ja. Und dann war ich natürlich beim Röntgen, weil ich war bei der panisch zur Ärztin gerast und dann hat die mich gleich zum Röntgen geschickt. Und dann haben die wirklich lange gebraucht, bis ich dann gerufen wurde um das Ergebnis. Dann dachte ich so, jetzt sitzen die da drin und überlegen, wer mir diese wirklich schreckliche Nachricht überbringt.
Und wie man es macht, ganz schnell raus.
Ja, genau.
Oder so, wir müssen sprechen.
Ja, und das war eigentlich, die Lunge war eigentlich ganz gut in Schuss noch dafür, dass ich so viel und so.
Aber da bist du nicht raus und hast erst mal eine geraucht.
Nee. Da habe ich gedacht, das mal, also ich wusste
das
ja
war ein Zeichen und es ist noch mal gut ausgegangen.
Genau, und noch mal kriege ich die Chance nicht. Ich hatte eine richtig schlimme Bronchitis und ich muss sagen, ich habe seitdem auch Asthma. Also so erworbenes Asthma heißt das, glaube ich. Aber jetzt nicht so schlimm. Aber das war es für mich. Mit Asthma soll man sowieso nicht rauchen, insofern.
Ja.
Man soll ohnehin keine Zigarette anfassen, ist nicht gut. Aber mit Asthma ist es noch mal blöder.
Ja, also falls ihr noch raucht, genießt es.
Genau,
raucht eine für uns mit, auf jeden Fall. Und falls nicht, bin ich natürlich sehr stolz auf euch.
Ja.
Und vielen Dank, Conny, du hast gestern Abend mein Essen bezahlt.
Ja, weil ich ja die Wette, wie so oft habe ich auch diese Wette wieder verloren.
Und auf der Heimreise, wir sind dann mit derselben Bahn zurückgefahren, weil du zu deinem Vater gefahren bist nach dem Essen aus der großen Stadt raus. Wolltest du fast noch eine Wette eingehen?
Nein, aber dann dachte ich, ich hatte zwar 2 Wein getrunken, aber ich war nicht betrunken genug, um das hier.
Oh, und ich war so sicher und dachte, noch ein Abendessen, fantastisch und so. Wir haben ja über das Dschungelcamp gewettet, wer da irgendwie die höchste Gage oder mit die höchste Gage. Niemand weiß es ja sicher, aber alle sagen jetzt, es sind auf jeden Fall Gil Ofraim und Hardy Krüger und vielleicht noch Simone Ballack.
Ja, sind
und
ganz oben. Sind die mir, Top-Verdiener.
Also die Alten kriegen mehr als die Reality-Stars.
Obwohl der eine, der diese, keine Ahnung, was der an sich mal war, war der mal Friseur oder sowas?
Welcher?
Der mit den blond gefärbten Haaren. Mit
Ach, Hubert.
Hubert, genau.
Ich weiß nicht, was Hubert von Beruf gemacht hat. Der ist mit irgendeinem zusammen, der auch diese Reality-Formate bespielt. Mit Matthias Manja irgendwas. So ähnlich heißt er jedenfalls.
Der ist aber auch nicht so super bezahlt, nämlich.
80. Aber das ist halt auch aus diesem Reality-Kosmos. Um die 80, sagt man. Ist auch viel Geld. Würde jetzt. Mein Liebster ist ja fassungslos. Wenn der da nur die Hälfte der Sendung sieht, der kannte das ja alles überhaupt nicht, bevor er mich kennengelernt hat. Ich habe ihn
verdorben.
Verdorben.
Du hast es versucht.
Du hast es versucht. Eben noch nur Aspekte und Co. und jetzt
Dschungelcamp. Ja.
So, und dann sagt er, tja, also, auch für 50, ich würde mich doch dahin hocken.
Echt?
Ja, dann sagt er, was soll denn sein?
Oh, ich habe das.
Ich muss das ja nicht essen. Dann gibt es halt Reis und Bohnen. Du fastest ja auch wochenlang. So schlimm kann es ja auch nicht sein dann. Und dann, ja.
Aber du hast auch die ganze Zeit diese Gespräche an der Backe.
Ja, du kannst ja sehr wortkarg sein, damit du sehr schnell rausgewählt wirst.
Mhm. Aber glaubst du nicht, dass es da irgendwie Klauseln für gibt? Sonst wäre es ja.
Ich würde mich, glaube ich, auch hinlegen. Du darfst ja tagsüber nicht schlafen und versuchen, überhaupt nichts Konfrontatives zu machen. Nein, ich würde einfach nicht hingehen. Ich glaube, ich würde das nicht können. Das wird mich verrückt machen.
Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass die frühen Dschungelcamp-Generationen sehr viel härter im Nehmen gewesen wären, dass es heute so weichgespült sei. Ist das so?
Keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt nicht, ich muss auch sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Tage, vorgestern habe ich gar nichts gesehen und gestern waren wir ja aus. Mhm. Da habe ich nur noch mal reingeguckt und dann war ich so kurz, was ist das? Was sind das für Leute? Wie reden die? Und so, und da war ich irgendwie so, nee.
Ich habe darüber nachgedacht.
Da ging es auch um Nikotin gestern, als ich nach Hause kam.
Ach so.
Da ging es auch drum, weil da wurden denen irgendwie die Zigaretten weggenommen.
Ach, die können.
Und dann dachte ich, ach, das wäre jetzt nicht mehr so schlimm. Ja, die haben so eine Ration jeden Tag.
Ach so, naja, kann ja nicht schaden.
Die dürfen sich aber gegenseitig keine abgeben.
Hm. Nicht im Knast, wo man sich dafür Essen kauft.
Ja, oder also genau.
Also Knastfilm.
Whatever.
Ich habe mir aber überlegt, weil das sind ja auch ganz oft bei den Kandidaten so Kinder von Prominenten, die es so ganz nicht geschafft haben, wie ich mich als Eltern fühlen würde, mit einem einigermaßen Renommee. Wenn jetzt quasi mein Nachwuchs, wenn ich dabei meinen Nachwuchs im Dschungelcamp dabei beobachte, ich möchte, keine Ahnung, wie er in der Grube voller Kakerlaken irgendwie versucht.
Mit diesem Namen noch da irgendwie Geld zu verdienen.
Ja, ja.
Man nennt die ja, glaube ich, in Amerika Nepo-Babys. Mhm,
von?
Das klingt ja süß. Von Nepotism.
Also von Vetternwirtschaft haben wir.
Ja, wir haben es nachgeguckt. Wir wussten es nicht.
Nee, wir sind einfach so klug.
Wir haben so wahnsinnig klug.
Nepotismus.
Also. Nepotismus, genau. Mhm. Ich muss auch sagen, mich verstört es oft, wenn ich das höre oder sehe. Das gibt's ja in allen Kategorien. Also Roberto Blanco und seine Tochter, die ja auch auf diesem Reality unterwegs ist. Es gibt auch deutsche Moderatorinnen und Moderatoren, wo die Töchter dann auf einmal auch
Influencer
werden oder Influencer und Moderatorin und du siehst immer so ein junges Ding, das so einen Schmollmond macht und einfach so durch die Gegend guckt. Mhm. Und man denkt so, ja, ein bisschen mehr musst du, glaube ich, noch. Da musst du noch ein Schippchen drauflegen.
Ja, ja, das ist, ob das jetzt so lebenserfüllend ist.
Ich glaube, ich würde, wenn jetzt eins meiner Kinder gesagt hätte, wir machen das, was Mama und Papa machen. Mhm. Wir moderieren jetzt irgendwo irgendwas, beim Möbelhaus angefangen.
Aber ihr habt ja gar nicht, ihr habt ja nicht einfach nur moderiert. Ihr habt doch immer, der Kindsvater hat ja ein ordentliches Studium
hingelegt. Ja, ja, ja,
und so
mit
weiter.
Allem Pipapo.
Ja, und du hast ja auch Bücher geschrieben.
Ja, klar. Aber du hast natürlich schneller einen Fuß in der Tür, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ich heiße Mittner, ich bin der Sohn von Hardy Krüger oder ich bin die Tochter von, keine Ahnung, Jodie Foster. Hat jetzt keine Tochter, glaube ich, aber whatever. Hm. Und dann hast du natürlich, ja, ich würde immer meinen Kindern sagen, erst musst du irgendwas
Lebenserhaltendes
lernen, was auch immer, eine Lehre, keine Ahnung, ein Studium, whatever. Und einen ordentlichen Schulabschluss und fertig machen. Und wenn du dann dein ganzer Körper noch danach schreit, Influencerin zu werden, go for it.
Ich glaube, was da ein bisschen, also weil ich kann mir vorstellen, dass die Kinder quasi bei Bewusstsein in eine Lebensphase ihrer Eltern eintreten, wo sie das Gefühl haben, die haben es halt einfach so geschafft. Die haben ja diesen Weg dorthin meistens gar nicht so richtig mitgekriegt, weil sie noch zu klein waren oder gar nicht auf der Welt. Und ich glaube, das verdirbt so ein bisschen die
das
Perspektive.
So, wenn du die Tochter von Robert Geissen bist, dass du halt denkst, ja gut.
Geld ist da.
Ich muss nur überlegen, will ich die pinke Chanel oder noch eine schwarze? Mhm. Ach, da habe ich schon drei, nämlich vielleicht beige und pink.
Ja, ja. Und ich kriege Geld dafür, dass ich darüber spreche, über diesen schwierigen Entscheidungsprozess referiere.
Ich habe neulich gesehen, die haben wirklich Hunderttausende von Followern. Mhm. Einfach nur, die stehen auf irgendeiner Yacht.
Ja. Yeah.
Die lassen sich ihre Nase richten oder keine Ahnung was. Dann wird die Mutter gezeigt, wie sie ihr Facelift hat. Und dann sind sie auf einer anderen Yacht. Yeah. Und dann denkst du so, ja gut, kann man machen. Ich weiß halt auch gar nicht, ob das so ein spannendes Leben ist.
Ja, es gibt halt Sicherheit. Das heißt ja, dieses lieber ein bekanntes Unglück als ein unbekanntes Glück. In dem Fall vielleicht umgekehrt. Aber das hat ja was ungemein Vertrautes. Und ich meine, du wirst aus eigener Kraft, wenn die jetzt eine Lehre machen als Einzelhandelskauffrau, was weiß ich, und irgendwo in einem Büro sitzen, wenn die ja nie diesen Lebensstandard kriegen.
Außer du bist die Frau von Ronaldo. Die hat ja bei Gucci gearbeitet. Ja. Einzelhandel.
Mhm, gut.
Im weitesten Sinne. Okay, schicker Einzelhandel. Mhm. Und da hat er ja gesagt, zack.
Ich nehme den Gürtel und die Frau.
Ja, ich nehme den Gürtel, die Frau und
die Schuhe.
Packen sie alles hübsch ein.
Genau.
Das nehme ich. Mhm. Ja, aber auch darauf zu hoffen, ist schwierig, finde ich.
Ja.
Also auch so Frauen, die ständig in ihre Optik investieren, immer mehr und dann vielleicht denken, dass ihr Wert da draußen, also auch ihr Wert aufgesammelt Macht zu werden jetzt. Von einem Ronaldo, in welcher Abstufung auch immer, dass der damit irgendwie exorbitant steigt und man denkt so, ja, ich weiß nicht.
Also meine These dazu ist, es eigentlich egal, wie gut oder mittelgut das Ergebnis ist. Ich glaube, was damit demonstriert ist, wird von den Frauen, für die Männer ist das die Botschaft. Ich bin so viel bereit zu tun dafür, dass ich dir gefalle. Das ist ja schon mal ein großer Hinweis und ein großer Lockstoff. Also letztlich geht es gar nicht darum, ob die Nase jetzt doch nicht ganz perfekt ist oder die Brüste oder keine Ahnung, sondern was Männer da sehen, ist...
Schau, was ich für einen Aufwand betreibe.
Diese Frau geht so weit für mich. Würde jetzt auch nicht jede Frau machen.
Nee.
Um mir zu gefallen, um zur Verfügung zu stehen und so weiter. Also ich glaube, das ist das eigentliche Thema hinter diesem
Und ich glaube, das ist auch das Grundproblem. Hm. Also ich habe ja auch neulich eine Diskussion gehabt, vor ein paar Tagen, da sagt eine Kollegin, also nicht eine Kollegin, eine Bekannte, ach, ja, wie 30, sehen meine Arme jetzt nicht mehr aus und so. Und dann sage ich, ja, meine auch nicht, weil ich bin ja nicht 30. Mhm. Aber ich war ja schon 30 und hatte damals auch die Arme einer 30-Jährigen.
Jedes Alter hat seine Arme.
Und jetzt habe ich halt, das ist wirklich lustig, wenn man so morgens im Bad so nach unten guckt und alles so vorbeugt, dann
riffelt sich das so.
Dann riffelt sich ja selbst der Oberarm.
Ja.
Also legt sich in so eine Art kleine Plissee-Falten.
Das ist wie wenn man
dann denkst du, bist du von Issey Miyake, denkst du mit dem Oberarm.
Ja.
Was machst du denn da? Aber ich kann nicht darüber so wahnsinnig erschüttert sein, weil ich so denke, ja, der ist halt auch schon...
Das ist der Lauf der Dinge.
Ja, das ist der Lauf der Dinge. Verdammte Hacke, ihr wart doch alle mal 30.
Ja.
Und dass man überhaupt 60, 63, 58, 47 ist, nachdem ich da gestern in dem Krankenhaus rumgehockt habe, da waren wirklich viele Leute, die sehr schlimm krank waren, offensichtlich. Mhm. Und dann denke ich, fuck, und ich reg mich auf über einen blessierten Oberarm.
Und ehrlich gesagt, ich hatte ja, als ich 30 war, hatte ich ja eine große Kieferoperation. Da sah ich auch wirklich wochenlang, es gab Komplikationen. Ich sah wirklich schlimm aus. Ich sah aus wie ein Mainzer Schwellkopf, wie dieses Faschingsdings. Und dann habe ich gedacht, wie toll das ist, dass du rausgehst und die Leute drehen sich nicht nach dir um, weil du so abnorm aussiehst. Also weil du so jenseits der Norm aussiehst. Das an sich ist schon total großartig. Und natürlich war ich mit dieser Kiefer... Sache in einer Abteilung in der Klinik, wo diese ganzen Gesichtsoperationen, also nach Unfällen, nicht, ich habe einmal mitgekriegt, wie eine Frau kam, die wollte irgendwie ein Beauty-Ding und die flog da echt hochkant raus, weil der Prof oder wer immer der Arzt gesagt hat, also hier haben wir wirklich andere Probleme. Und du siehst schlimme Entstellungen und dann, was für ein Glück es auch einfach darstellt, wenn du ganz manierlich aussiehst und die Leute eben nicht nach dir gucken, weil du schlimme Brandwunden hast oder eben
mir,
einen dicken Kopf.
Ja, und ich muss sagen, diese Uniformität, die mir da entgegenstrahlt, so nicht nur in Amerika, auch hier, dass die alle gleich aussehen. Mhm. Und auch da kannst du ja auch den Dschungel anmachen. Alle haben diese dicken Lippen und alle haben diese irrsinnigen Wimpern.
Ja.
Ich weiß nicht, wer dieses Wimpern-Business betreibt. Also
da hat der Augenprof übrigens auch beigetragen, dieses Wimpernserum, dass das alles zum Wachsen bringt, ist nicht zu empfehlen, weil das eigentlich Teil einer Medikamentation ist.
Genau.
Für,
Kaunstar, glaube genau, ich. Glaub auch. Aber es gibt auch inzwischen Wimpernserum, das diesen Inhaltsstoff nicht hat. Mhm. Also nicht diese Medikation. Ja, man hat es durch Zufall entdeckt bei der Behandlung des grauen Stars. Das war eine Nebenwirkung, dass die Wimpern gewachsen sind. Aber es geht mir gar nicht um Wimpern, die gewachsen sind.
Ja, sondern aufgeklebt.
Es geht mir um diese Fellpuschel. Und dann, die finde ich wirklich richtig, die sehen so schwer einfach aus. Das macht mich ganz fertig.
Ja.
Aber gut,
ich
abregen, aber, ist ja auch vielleicht alte Leute Aufreger oder alte Frauen.
Es gibt ja so einen Ähnlichkeitseffekt. Ich habe zufällig reingeschaltet, als ein paar BEC-Promis gefragt wurden, was sie davon halten, dass Jill Ofarim ins Dschungelcamp kommt. Und da habe ich, und die erste, die interviewt wurde, dachte ich, ganz kurz, dass das diese, jetzt muss ich gucken, Christy Noem, also diese
für Eis zuständige
USA, dachte ich,
Kotzkuh da ist.
Ja, ganz kurz dachte ich, das ist jetzt komisch, aber dann war es Iris Katzenberger.
Ach, die früher klein hieß.
Genau, die Mutter von Daniela, weil die einfach genauso gebaut ist im Gesicht. Also die hat auch
gemacht,
die hat die gleichen, diese war zu Tode gefärbten dunklen Haare, diese aufgerissenen Augen.
Aber ich muss sagen, da muss ich die Heimatschutzbeauftragte, diese grässliche Frau schon verteidigen, die sieht schon noch besser aus als für mich.
Nee.
Findest du, es nimmt sich nichts?
Nimmt sich nichts, wirklich
nicht. Nimmt sich nichts.
Die haben ja dann in den USA haben die ja einen Namen, die heißen Mar-a-Lago.
Ja, irgendwie so Mar-a-Lago.
Lago Faces, Mar-a-Lago ist ja dieses Anwesen von Donald Trump.
Das ist das Golfresort.
Genau, wo man 1 Million zahlen muss, um Mitglied zu sein. Und diese Frauen da in diesem Umfeld, dass die sich alle haben quasi operativ anpassen lassen an den Style, der da herrscht. Also dieses überfrachtete...
Aber das hast du, ich finde, das hast du hier komplett auch.
Aber
also die haben alle ähnliche Haare. Wenn du Instagram guckst, ständig guckst du dir diesen Balayage und dann vorne aber diese bisschen kürzer und so. Ja, ja, haben wir verstanden, was auch sonst. Die haben ja alle die gleichen Haare. Die haben fast alle Extensions mittlerweile.
Ja.
So, die haben alle diese Wimpern, diese dicken Lippen und sind alle gemacht bis sonst was. Bis dort hinaus. Jetzt kriege ich hier ein Foto gezeigt von den Magerfrauen.
Ja, von den Magerfrauen, weil ich finde, die sind schon, also der Mund ist sehr weit.
Man braucht einen riesigen Mund.
Genau.
Damit ich euch besser fressen kann.
Genau.
So. Ja, gut. Aber all das und noch viel mehr. Wir wünschen euch natürlich ein tolles Wochenende.
Ein entspanntes Wochenende.
Ja, ohne viele Aufreger.
Genau, schaut mal in die Ferne einfach. So. Nicht fern, sondern in die Ferne.
Genau. So. Und wir tun jetzt was gegen das Grau und machen ein kleines Video.
Genau.
Dann habt's schön und bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss.